Es begrüßt Sie Ursula Voss-Henrich. Wenn wir heute im rbb24-Inforadio über die Sehnsucht nach der heilen Welt reden, dann ist das für viele Menschen Lichtjahre entfernt. In Gaza etwa ist ein normales Leben auf absehbare Zeit unerreichbar. Auch die Familien der israelischen Hamas-Opfer werden ihre Traumata und Trauer nie loswerden. Aber es gibt Menschen, die dem Elend, den Verletzungen oder dem Hass etwas entgegensetzen wollen, die versuchen, über Grenzen und Herkunft und politische Hindernisse hinweg Brücken zu bauen. In der nächsten halben Stunde lernen wir einige dieser Brückenbauer kennen. Zunächst geht es um ukrainische Kinder, die durch den Krieg ihr Zuhause verloren haben und schlimme Erinnerungen an Bomben und Brände mit sich herumtragen. Ein Berliner Künstler hat versucht, den Kindern einen im Wortsinne malerischen Weg zu zeigen, mit ihren Erfahrungen umzugehen. Die Ukraine-Hilfe Berlin zeigt, was die Kinder auf die Leinwand gebracht haben. Jürgen Buch hat die Bilder angesehen.
Die Eastside Mall in Berlin, ein großes Shoppingcenter mit vielen Geschäften und mittendrin eine Galerie. An den Wänden Bilder, gemalt von Kindern in der Ukraine und in Berlin und Brandenburg. Natur, Tiere, Straßen und Häuser sind auf den Bildern zu sehen, aber auch Panzer, Brände, Zerstörungen. Eins ist 2022 entstanden, in Butscha, nördlich von Kiew, wo die russische Armee ein Massaker angerichtet hat. Im Vordergrund blühende Blumen, dahinter brennende Häuser, Panzer. Der Berliner Künstler Alan Meyer hat die 6- bis 8-Jährigen bei ihrem gemeinsamen Werk betreut. Alle haben sie erlebt, wie ihre Stadt von Panzern, auf Englisch Tanks, angegriffen wurde.
Die haben erzählt, dass Tank erstmal schießt in die Haus, dann fährt durch. Als Kind sieht man das und die haben irgendwelche Gedanken, was kann ich hier malen? Also ich male Blumen. Was kann ich hier malen? Ich male ukrainische Flagge, Rainbow, da so ein Engel. Was sie da in diesem Moment gedacht haben, ist schwierig.
Alan Meyer stammt aus St. Petersburg. Als er geboren wurde, hieß die Stadt noch Leningrad. Als Russe bezeichnet sich der Künstler jedoch nicht. Vielmehr beschreibt er seine eigene Identität vor allem als jüdisch. Seine Begeisterung für die Ukraine wurde 2013, 2014 durch die Proteste auf dem Maidan in Kiew geweckt. Inzwischen hat er auch festgestellt, dass eine seiner Großmütter aus der Ukraine stammte.
Ich war immer antisowjetisch, antitotalitär aufgewachsen. Und wir in Ukraine hat sich gewehrt und hat gezeigt, dass sie wollen Freiheit. Mein Herz war sofort mit.
Alan Meyer hat in der Ukraine und in Deutschland über Jahre hinweg Malworkshops für ukrainische Kinder organisiert. Er möchte ihnen Raum geben, sich auszudrücken, mit ihren Kriegseindrücken umzugehen. Im brandenburgischen Werder waren es Kinder aus dem ostukrainischen Avdiivka. Der Ort nahe der Großstadt Donetsk ist seit 2014 Frontstadt. Im Krieg in der Ostukraine von russischen Kräften besetzt, dann wieder befreit. Alan Meyer ist auch dorthin in die umkämpfte ukrainische Zone gefahren und hat auch dort mit den Kindern gemalt. Inzwischen ist die Stadt zerstört und erneut russisch besetzt. Viele Freiwillige betreuen die Ausstellung, auch Julia. Sie ist mit ihrem Sohn Dmitro nach Berlin gekommen, einem Grundschulkind. Auch die beiden haben ein Bild gemalt. Das gibt es in der Ausstellung aber nur als Postkarte. Denn das Original ist in der Ukraine, an der Wand des Kellers, in dem sie 2022 vor russischen Angriffen Schutz suchten, erzählt Julia.
Am Anfang herrschte totale Panik. Kampfflugzeuge waren am Himmel. Wir hatten Angst. Die ganze Zeit Luftalarm. Wir haben uns im Keller eingerichtet. Ich habe mich irgendwie beruhigt, aber mein Sohn drehte durch. Und ich habe gesagt, schau mal, diese graue Wand, lass uns was malen. Und er sagte, lass uns Putin malen und einen Haufen Scheiße. Und ich sagte, der Krieg wird aber bald vorbei sein. Und dann ist da dieses dumme Bild. Lass uns was Positives malen. Das hier sollte ein Pinguin werden. Aber es sieht mehr aus wie eine Rakete, die in den Boden einschlägt. Hier haben wir geschrieben, wir wollen in Frieden leben. Hier die ukrainische Fahne. Eine Taube als Friedenssymbol.
Als der Krieg dann doch nicht bald zu Ende war, verließen die beiden ihre Heimat.
Die Trauma für viele Kinder ist sehr tief. Und Kinder mit dieser grausamen Geschichte, wenn du mit denen redest, die sind ganz normale Kinder. Die malen das und man als erwachsener Mensch weiß, dass so eine grausame Geschichte mit diesem Kind kann nicht sein, dass er einfach lebt und einfach vergisst.
Die Kinderbilder waren schon an verschiedenen Orten in Deutschland zu sehen, erzählt Tatjana Sell von der Ukraine-Hilfe Berlin.
Wir waren mit der Ausstellung in Deichtorhallen in Hamburg. Da haben diese Bilder neben Bilder von Tizian oder Van Gogh gehängt. Und bei der Eröffnungsrede von Deichtorhallen hat der Intendant von Deichtorhallen ganz schön diese Bilder beschrieben. Er sagte, das sind nicht nur Kunststücke, das sind auch historische Zeitdokumenten.
Jürgen Buch über Bilder, die ukrainische Kinder gemalt haben. Im Erdgeschoss der Eastside Mall an der Warschauer Brücke in Berlin hat die Ukraine-Hilfe eine Galerie eingerichtet. Dort können die Bilder auch gekauft werden. Der Erlös ist für Rettungswagen in der Ukraine. Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen Ende Oktober 2023 sind nach UN-Angaben rund 2 Millionen Palästinenser vertrieben worden, viele mehrfach. Israel erklärte vor einem Jahr den südlichen sandigen Landstreifen Al-Mawasi zur sicheren Schutzzone. Hunderttausende Menschen suchten dort Zuflucht. Um ihnen zu helfen, gründeten zwei Frauen, eine Palästinenserin und eine Israelin, die beide in Deutschland leben, einen Hilfsverein. Igal Avidan traf beide Frauen in Berlin.
Ein Video aus Gaza zeigt einen jungen Mann, der Sand auf die Ränder einer weißen Plastikplane schaufelt. Die Plane soll ein großes Zelt vor Regen schützen. Auf der schwarzen Weste des Mannes prangt auf gelbem Hintergrund die Aufschrift Clean Shelter, zu Deutsch saubere Schutzraum. Diese Hilfsorganisation wurde von zwei Frauen gegründet, die sie auch gemeinsam leiten. Die 42-jährige Israelin Tom Kellner ist in einem Dorf in Galiläa aufgewachsen. Die gleichaltrige Palästinenserin Seba Abu Dakka verbrachte im Gazastreifen ihre Kindheit und Jugend.
Tom, I met her with a group for Palestinians and Israeli living abroad, and this group was organized by Neve Shalom.
Ich lernte Tom in einer digitalen Gesprächsgruppe für Palästinenser und Israelis kennen, die im Ausland leben. Organisiert hat sie Neve Shalom.
Damit meinen sie die Friedensschule im gleichnamigen jüdisch-arabischen Friedensdorf bei Jerusalem. Die Zoom-Schalter der beiden fand zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt statt, erinnert sich Seba Abu Dakka.
Wir begegneten uns zum ersten Mal am 8. Oktober und stellten gleich fest, dass alle in der Runde die gleiche Haltung haben. Denn wir alle, auch Tom und ich, sind gegen jegliche Gewalt und können es nicht ertragen, dass Zivilisten leiden. Das, was am 7. Oktober geschah, hat daran für uns nichts geändert.
Am 7. Oktober 2023 ermordeten Hamas-Terroristen rund 1.200 Israelis, die meisten von ihnen Zivilisten, und verschleppten rund 250 Geiseln in den Gazastreifen. Das war der Auslöser für die in München lebende Palästinenserin Seba und die in Berlin lebende Israelin Tom, sich zusammenzuschließen. Als die israelische Armee die Bodenoffensive in Gaza startete, beschlossen sie, Binnenflüchtlingen im Al-Mawasi-Camp im südlichen Gazastreifen zu helfen.
Seba beriet sich mit ihrer Mutter, die damals in Gaza war, und so beschlossen wir, gemeinsam Toiletten zu bauen. Es war nicht so sexy und deswegen hatten andere Hilfsorganisationen dieses Problem übersehen. Man kann sie auch nicht stehlen, dachten wir. Inzwischen wurden leider einige unserer Toiletten gestohlen.
Durch heftige Regenfälle wurden Ende November viele der Zelte in Al-Mawasi beschädigt. Dank einer großen Spende von Plastikplanen konnte das kleine Team von Clean Shelter 1.300 Zelte von Flüchtlingen sowie 3 teilweise zerstörte Schulgebäude abdecken. Seba Abu Dakka betont, dass Palästinenser in Gaza kein Problem hätten, mit Israelis zu sprechen. Aber auch sie ist von den vielen jüdisch-israelischen Spendern sehr bewegt.
There was a woman from Israel.
Eine Israelin hat uns 10.000 Euro gespendet und will anonym bleiben. Dass Israelis uns langfristig fördern, ist beeindruckend und herzerwärmend. Es berührt mich sehr und überrascht mich und die Menschen in Gaza, denen wir helfen. Ich hatte auch Ärger befürchtet, als wir in Gaza das Vivian-Zentrum eingeweiht haben. Gemeinsam mit Tom habe ich beschlossen, Orte nach Frauen zu benennen, die in diesem Krieg getötet wurden. So kamen wir auf Vivian Silver.
Vivian Silver war eine israelische Friedensaktivistin, die über 40 Jahre mit Beduinen und mit Menschen aus Gaza zusammengearbeitet hat. Sie hat im Kibbutz Be'eri gelebt und wurde am 7. Oktober ermordet. Ihr Sohn Jonathan hat uns erlaubt, ein Gemeinschaftszentrum nach Vivian zu benennen. Dann haben wir diese Idee der Leitung des Flüchtlingscamps vorgeschlagen. Ich war sehr froh, dass sie zugestimmt hat.
Im Gemeinschaftsraum unterrichten die Binnenflüchtlinge ihre Kinder, dort kochen und essen sie. Clean Shelter kann an dem großen Elend der Menschen in Gaza nichts ändern. Aber der Verein kann zumindest mehreren Familien helfen und ist für Tom Kellner und Seba Abu Dhaka auch ein Projekt gegen die eigene Hoffnungslosigkeit.
Hoffnung schöpfe ich daraus, dass jeder Krieg irgendwann endet. Und letzten Endes müssen wir eine Lösung finden. Inzwischen habe ich mehrere Menschen im Gazastreifen kennengelernt, die alle sehr nett sind. 95% der Menschen und NGOs in Gaza hatten kein Problem damit, dass ich Israelin bin. Gerade palästinensische Gruppen in Europa lehnten uns hingegen ab. Ihrer Meinung nach fördere die Zusammenarbeit einer Israelin und einer Palästinenserin die sogenannte Normalisierung der Besatzung.
Leider sehe ich nur eine düstere Zukunft für Israelis und Palästinenser, vor allem für die in Gaza. Viele Krankheiten werden sich ausbreiten und viele Menschenleben fordern. Viele Menschen dort werden mit viel Wut aufwachsen und der Hass wird größer. Ich hoffe, dass Israelis nicht bestraft werden für die Taten ihrer Regierung. In Wirklichkeit sieht man hier, dass Israelis uns helfen, den Menschen in Gaza zu helfen.
Die Palästinenserin Seba Abu Dhaka und die Israelin Tom Kellner haben gemeinsam den Hilfsverein Clean Shelter für Menschen in Gaza gegründet. Igal Avidan hat mit den beiden Frauen gesprochen. Eliyahu Raful ist ein sehr optimistischer Mensch. Aufgewachsen in einer orthodoxen jüdischen Gemeinschaft in Israel, zog er vor 4 Jahren nach Deutschland. Inzwischen hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und hilft anderen Juden in Israel und den USA, den deutschen Pass zu beantragen. Außerdem engagiert er sich im interkulturellen Zentrum Genezareth in Neukölln. Dort in der Genezareth-Kirche im Schillerkiez geht es um theologische und um menschliche Begegnungen, auch zwischen Juden und Muslimen. Ich habe mit Eliyahu Raful über sein Selbstverständnis als Brückenbauer gesprochen und darüber, was es bedeutet, als Jude die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Wie fühlen Sie sich denn in Neukölln? Es gibt ja einige Jüdinnen und Juden, die haben Bedenken, nach Neukölln zu gehen, weil sie Angst vor antisemitischen Angriffen haben oder auch schon so etwas erlebt haben. Wie geht es Ihnen?
Ich fühle mich sicher, aber ich gehe nicht mit der Kippa auf die Straße. Ich bin nicht als Jude zu erkennen. Also ich sage nicht, dass Leute, die Angst haben, falsch liegen. Aber ich selbst habe so viele Menschen getroffen, die mit mir reden wollen. Immer wenn ich sage, ich bin Jude, sind die Leute sehr freundlich zu mir. Manchmal sogar zu freundlich.
Was heißt das? What does that mean?
People are nice, but sometimes you can feel that they obliged to be nice.
Die Leute sind nett, aber manchmal spürt man, dass sie sich verpflichtet fühlen, nett zu sein. Ah, ein Jude. Ja, wir haben eine historische Verpflichtung und so weiter und so fort. Aber die Menschen sind wirklich sehr nett und es gibt nichts Schlechtes darüber zu sagen.
Sie sind, wie Sie eben erzählt haben, vor 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Sie sind seit einem Jahr auch deutscher Staatsbürger. Warum wollten Sie den deutschen Pass haben?
Well, that's part of family history that...
Das hat mit einem Teil meiner Familiengeschichte zu tun, der ein Geheimnis war. Oder besser gesagt, das Thema wurde vermieden und unterdrückt. Als Kind wusste ich, meine Mutter war in den USA aufgewachsen, mein Großvater in Jerusalem und meine Großmutter war in Tel Aviv geboren. Aber über ihre Eltern habe ich kaum etwas erfahren. Sie sind in den 30er Jahren nach Tel Aviv gezogen. Ich wusste, dass sie aus Deutschland gekommen waren, aber das wurde nie ausgesprochen. Ich bin zum ersten Mal 2012 nach Berlin gereist, habe mehrmals ein paar Monate hier verbracht, Freundschaften geschlossen und ein Gefühl für die Kultur bekommen. Und dabei wusste ich, eines Tages werde ich hierher ziehen. Und als ich dann kam, wollte ich das auch offiziell machen.
coming back here, I wanted to make it also official, right? Yeah.
Sie helfen inzwischen Israelis, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Wer ist das? Wer möchte einen deutschen Pass beantragen?
Many people want German citizenship.
Viele Leute wollen die deutsche Staatsbürgerschaft haben, weil sie einen starken Pass wollen. Ein Pass ist eine Art Versicherung, gerade in diesen unsicheren politischen Zeiten. Und er kann viele Möglichkeiten eröffnen. Ich habe bislang etwa 200 Anfragen für einen deutschen Pass angenommen. Dafür muss Folgendes geprüft werden. Lebten Großeltern oder Urgroßeltern in Deutschland vor 1933? Verließen sie Deutschland nach dem 31. Januar 1933? Dabei geht es sowohl um deutsche Juden, die seit Generationen hier lebten, als auch um sogenannte Ostjuden, die keinen deutschen Pass hatten. Wenn ich nach Belegen dafür suche, ob jemand nach 1933 hier noch lebte, finde ich zum Beispiel im Stadtarchiv Abmeldungskarten für ihre Ausreise nach Palästina oder nach Frankreich. Einige haben sich auch nicht abgemeldet oder haben in ihrer neuen Heimat einen neuen Namen angenommen. Wie kann ich da etwas finden?
How can I find it?
Das ist ja richtige Archiv- und Forschungsarbeit. Also dafür arbeiten Sie ja mit einem Historiker und einer Juristin zusammen. Und dieser Prozess von der Beantragung des Passes bis zur Staatsbürgerschaft, der ist ja ziemlich kompliziert und kann Jahre dauern. Und die Klienten wollen bestimmt, dass es schnell geht, oder? Weil sie sich in dieser Situation in Israel nicht mehr sicher fühlen, weil sie den deutschen Pass als Sicherheit haben wollen. Wie ist das?
Especially for Israelis and for Jews. I also have some clients from the USA. It's hard.
Das ist hart, gerade für Israelis, für Juden. Und ich habe auch einige Kunden in den USA. Willst du Deutscher sein als Jude? Und das ist schön, dass wir historisch einen Punkt erreicht haben, an dem Juden nicht nur Vertrauen in Deutschland haben, sondern es auch als einen Ort sehen, der ihre Versicherung ist, ein Fluchtpunkt. Das ist auch eine Generationenfrage. Die erste und die dritte Generation treten in diesem Prozess historisch miteinander in Verbindung. In Anbetracht der ganzen Unterstützung, besonders seit dem 7. Oktober, haben sie verstanden, dass es einen gewissen Heilungsprozess mit Deutschland gab. In diesem Sinne ist der Schritt, den deutschen Pass zu beantragen, an sich schon ein Teil der Heilung. In den Monaten und Jahren ab der Beantragung des deutschen Passes und während ich die Recherchen zur Geschichte ihrer Familie mache, nach Dokumenten suche und ihnen die Unterlagen zeige, beginnen sie zu spüren, auch wenn es schreckliche historische Erinnerungen gibt, ich habe zugleich auch eine eigene, lange deutsche Familiengeschichte. Und während dieses langen Prozesses bis zur deutschen Staatsbürgerschaft beginnen sie, sich als Deutsche zu fühlen. Das ist wichtig und das schafft eine Verbindung. Bei orthodoxen Klienten ist es manchmal ein bisschen anders. Sie sind konservativer, mehr in der Vergangenheit verhaftet und fühlen sich nicht so sehr mit Deutschland verbunden. Aber in diesem Prozess merken sie, das ist unsere Familiengeschichte, das ist das Land, woher meine Familie stammt. Und sie wollen hierher kommen, den Friedhof besuchen oder den Ort, wo die Familie gelebt hat. Und das sind Aspekte einer Heilung. Sie verstehen, wir können gemeinsam in die Zukunft gehen.
They maybe want to come here and want at least to see the cemetery or where their family was living and so on. So I do think there are some healing aspects to it. The understanding that we can go together forward.
Das sagt Eliyahu Raful vom interkulturellen Zentrum Genezareth in Berlin-Neukölln, der sich selbst als Brückenbauer bezeichnet. Eine sehr wirksame Methode, Brücken zu bauen, ist gemeinsam zu singen. In der American Church, einer internationalen Gemeinde in Berlin-Schöneberg, wird das in besonderer Weise praktiziert. Die American Church Berlin hat seit rund 20 Jahren ihren Sitz in der Lutherkirche am Dennewitzplatz. Die große rote Backsteinkirche steht direkt an der Hochbahnstrecke der U-Bahn. Worship in English verkündet ein großes Banner am Turm. Sigrid Hoff hat die Gemeinde besucht.
Der Adventsgottesdienst ist gut besucht. Pastor Ryan, der heute als Gastprediger den Gottesdienst leitet, begrüßt die Gemeinde.
Welcome. No matter who you are, no matter where you are from or what you bring with you today, you are here in God's house.
Jeder ist tatsächlich willkommen, jeder kann zum Gottesdienst kommen. Unsere Gemeinde ist ökumenisch, aber tatsächlich ist jeder willkommen. Also ob gläubig oder noch nicht gläubig oder einfach nur neugierig, da sind alle wirklich willkommen.
erklärt Denise Banks Grasedick, Präsidentin der American Church Berlin. 129 Mitglieder zählt der Verein der American Church aktuell. Zum Gottesdienst kommen in der Regel rund 180 Besucher. Die Gäste werden einzeln begrüßt, stellen sich vor.
Hi, I'm Ashley, I'm from Canada.
Hi, I'm Corey, I'm from California.
Hi, I'm Barry, I'm from Ireland.
Das Besondere an der American Church ist, dass sie Menschen aus der ganzen Welt anzieht.
So, I'm Jawad Hamre.
Ich heiße Jawad Hamre. Ich besuche seit Anfang des Jahres regelmäßig die Gottesdienste in der American Church.
American Church in Berlin regularly, each Sunday.
Jawad Hamre stammt aus dem Iran. Er singt in dem kleinen Chor der Gemeinde mit, der nach einer Pause während der Pandemiezeit gerade wieder im Aufbau ist. Rolf Horst Wasmuth, genannt Timsen, ebenfalls einer der Sänger, ist schon länger dabei.
Ich bin 2016 hier reingerutscht, weil es gab hier Leib und Seele, das hole ich mir immer gerne. Und dann hat mir jemand gesagt, da oben übt ein Gospelchor und da bin ich hin und das hat so einen Spaß gemacht.
Doch wie ist das in einer Gemeinde, in der Menschen verschiedener Herkunft und Kulturen aufeinandertreffen, wenn es um unterschiedliche religiöse oder politische Auffassungen, um Krisen und Konflikte in der Welt geht? Jawad hat hier erlebt.
Everyone is respectful to each other.
Jeder wird hier mit Respekt behandelt, alle sind freundlich. Normalerweise sprechen wir nicht über politische Differenzen. Die US-Amerikaner gehören vielleicht der einen wie der anderen politischen Seite an. Anderswo hassen sie sich vielleicht. Hier spielt es keine Rolle, man versteht sich trotzdem. Das mag ich an der American Church Berlin.
In peace let us pray to the Lord.
Auch Chorleiter Hans-Jörn Brandenburg erlebt die American Church als einen Ort, an dem es um das Miteinander geht, nicht um kulturelle oder politische Differenzen.
Es ist vielleicht auch eine Qualität dieser Gemeinde, dass man versucht, dieses May the peace be with you. Friede sei mit dir ist eine der ältesten Grundlagen vom Glauben. Und das praktizieren wir hier quasi.
Die Vielfalt der Gemeinde versucht er in seiner Chorarbeit aufzunehmen. Das Jahr 2024 war weltpolitisch kein friedvolles Jahr, geprägt nicht nur vom Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern auch von den brutalen Auseinandersetzungen in Gaza zwischen Israel und der Hamas. Chorleiter Hans-Jörn Brandenburg nahm das zum Anlass, mit dem Chor einen Song einzustudieren, der vom Frieden erzählt.
Das ist eine Art Quodlibet zwischen einer Melodie aus Gaza, palästinensische, dann ein arabisches Liebeslied, das Shalom, was wir alle kennen, Shalom Chavarin, das, und ein christliches Lied, Joy in the Gates of Jerusalem. Und das kann man halt quasi zusammen singen als Quodlibet und sieht, dass das rein musikalisch funktioniert, dass diese verschiedenen Religionen friedvoll miteinander wenigstens singen können.
Einige Chormitglieder hätten es zu politisch gefunden, berichtet Hans-Jörn Brandenburg. Jawad aus dem Iran hat das Lied fasziniert.
Ja, it was really interesting for me to practice what we preach.
Für mich war es wirklich interessant, hier zu erleben, dass wir nicht nur Gemeinschaft predigen, sondern auch leben, unabhängig von Religion und Politik. Ich habe das hier erfahren und das hat mich überzeugt zu bleiben.
Und natürlich, gibt Präsidentin Denise zu, lässt sich die Politik nicht immer ausblenden. Wie weit die Auseinandersetzungen um die US-Wahlen im November, die eine tief gespaltene amerikanische Gesellschaft widerspiegeln, auch in die Gemeinde hineinwirken, vermag sie jedoch nicht zu sagen. Sie ist überzeugt.
Was verbindet uns? Was ist uns wichtig? Was verbindet uns? Diese Liebe zu Gott, dieser Glaube an Jesus Christus. Diese ganz, ganz alte Frage, wie würde Jesus damit umgehen? What would Jesus do? Ich glaube, wenn man sich daran hält, dann kann man auch ganz gut miteinander leben und arbeiten. Und vor allen Dingen, wir sind hier, um Gottesdienste zu feiern. Und das ist der gleiche Gott, ob man Republikaner ist oder Demokrat.
Singen und Beten verbindet. In der American Church treffen sich Christinnen und Christen verschiedener Herkunft und verschiedener politischer Richtung. Sigrid Hoff war vor Ort. Um die Sehnsucht nach einer heilen, friedlichen Welt geht es heute im RBB 24 Inforadio. Danke fürs Zuhören, sagt Ursula Voss-Henrich.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.